So, wunderschönen guten Abend. Hallo Bruno.
Hallo Jakob.
Wir sind's, Bruno und Jakob. Wir sitzen uns gegenüber. Wir nehmen den Podcast Lachen und Weinen auf. Und wir sind jetzt hier in der Folge Römisch 2. Ja, das stieß auf einige Verwirrungen, weil warum sollen wir jetzt von vorne anfangen zu zählen, wenn wir doch eigentlich schon bei Folge 12 sind? Wir haben dieses Format mit den römischen Ziffern für Sonderepisoden, zum Beispiel unsere Kooperation neulich mit der Uni Heidelberg, und für
Römer.
Folgendes. Bitte?
Für
Und
Römer.
für Römer. Wir kooperieren, ja. Wir haben mal einige gefunden bei Ausgrabungen. Für das, was wir heute machen wollen, und das soll eigentlich auch der Standard sein unter diesen römischen Ziffern, mal gucken, also wie regelmäßig, aber immer so ein bisschen versetzt zu unseren Hauptfolgen, die doch etwas aufwendiger sein sollen, debattieren wir hier gestoppt auf 30 Minuten ein, ja, mehr oder weniger ein Schlagwort. Ne?
Ein philosophisches, mehr oder minder philosophisches Schlagwort, oder wir werden es natürlich versuchen, mit philosophischem Inhalt zu füllen.
Ja, und wir versuchen uns nicht zu schlagen. Jedenfalls kommt da Gott und die Welt auf den Tisch. Ne? Also alles ist möglich, aber immer nur ein Schlagwort. Dazu bringt dann jeder von uns auch gerne ein etwas längeres Zitat oder ein oder zwei Stellen aus einem Werk von einem Autor, einer Autorin mit. Das lesen wir vor. Und es geht heute ums Thema Konsum. Kann es
Kannst
los? Die
losgehen.
30 Minuten laufen, ne?
Yes.
Los geht's. Ich freue mich, Bruno. Ich fange mal an. Ich habe heute jemanden mitgebracht, den wir noch nicht im Podcast hatten, und zwar Robert Pfaller. Er ist ein Österreicher, ist, glaube ich, in Wien geboren, dann auch in Wien geblieben. Ich glaube, das kann man da ganz gut so machen und ist auch in Wien dann Philosophieprofessor geworden.
Das kann man gut machen, ja.
Und ich habe hier ein Buch mit seiner Unterschrift übrigens vorne drin, von 2002, Die Illusionen der anderen über das Lustprinzip in der Kultur. Ich lese erstmal vor und dann können wir kurz noch was dazu sagen, was er sich dabei so gedacht hat. Aber es ist ein ganz guter Anstoß. Seite 223, amerikanische Umtriebe. Das massive Vordringen asketischer Tendenzen lässt sich derzeit an der hegemonialen US-amerikanischen Pop- und Alltagskultur deutlich beobachten. Diese Entwicklung ist relativ jung. Denn noch bis etwa Anfang der 80er Jahre schien die US-amerikanische Kulturproduktion eine mehr oder weniger offizielle Propaganda von Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu betreiben. Erst seither verfällt sie in eine Reihe von befremdlichen Passionen. Schönheitschirurgie, Ordnungsfanatismus bei Zähnen, Haaren und Kleidung, sorgfältigste Hautbräunung sowie Bleichung, Bodybuilding, Jogging, Epidemien, penibelst gehandhabte diskriminierende Rauchverbote und kleinliche Beschränkungen, wie zum Beispiel die, dass Flaschen mit Alkoholikern nicht im Fahrgastraum, sondern nur im Kofferraum eines PKW transportiert werden dürfen. Kleine Kinder, die man beim Doktorspielen erwischt, werden in Handschellen abgeführt. Selbst die Intimsphäre des Präsidenten ist nicht geschützt vor dem Eifer ermittelnder Sonderstaatsanwälte, die ihre für wer weiß wen prickelnden Entdeckungen monatelang vor einer zunehmend fadisierten Öffentlichkeit ausbreiten dürfen. Prüderie und fundamentalistisches Christentum scheinen in einer Ausbreitung begriffen, der keine Grenzen gesetzt sind. Besonders für Europäer erscheint diese Veränderung in der amerikanischen Kultur auffällig und als ein abrupter Umsturz. Schließlich hatte man gerade erst nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern gelernt, wie man sich lässig mit T-Shirts und Jeans kleidet, bizarre Frisuren trägt, Cola trinkt, laute Musik hört, Drogen konsumiert, sich in Hinterhöfen prügelt, Comics liest, Kaugummi kaut, freie Liebe praktiziert und mit Autos oder Motorrädern ziellos durch die weite Gegend rast. Jetzt dagegen zeigen sie uns in ihren Filmen nur noch Innenräume, die aussehen wie von Möbel Meier, und Leute, die Businesskostüm oder Anzug und Krawatte tragen und die sich beim Anblick der geringfügigsten Verstöße gegen eng gefasste gute Sitten maßlos alterieren.
Das war lang. Da werde ich auf jeden Fall trumpfen können mit der Knappheit und der aphoristischen Kürze meiner Zitate. Aber bitte, Jakob, klär uns auf.
Naja, mit Robert Pfaller hat es, also erstmal müssen wir ja sagen, Thema Konsum. Konsum ist kurz zu klären. Wir können ja nicht existieren, ohne zu konsumieren. Also wir sind
Ist
ja
richtig.
Lebewesen, die Dinge in uns aufnehmen und die dann auch wieder ausscheiden. Das
So
heißt
ist
also,
es.
unvermeidlich brauchen wir anderes Material.
Ja.
Das müssen wir konsumieren und dann scheiden wir auch Dreck aus. Ne? Also das ist ja beim Thema Konsum auch so eine Sache, dass dabei immer Abfälle entstehen.
Wir sind so ein Zwischenprodukt aus Metabolismus und Anabolismus.
Ganz genau. Was wo überwiegt, ne, ist dann jeweils die Frage.
Genau.
Und das ist das eine, aber wir leben in hochzivilisierten, hochkulturellen und eben in kapitalistischen Zeiten und da ist Konsum deutlich weiter zu fassen. Man kann ja vollkommen abstrakte Dinge konsumieren, man kann vielleicht sogar Werte konsumieren, also zum Liebe, ja.
Ja.
Also im Kapitalismus kann alles zur Ware werden.
Ideologien, ne?
Ideologien, das ist das eine, das ist klar. Alles kann Ware werden. Und dann ist zu fragen, ob Konsum jetzt eine moralische Dimension hat oder nicht. Und bei Pfaller klingt es so, dass Konsum erstmal auch was mit Lebensfreude zu tun haben kann, ja.
Oh, das ist ja erstmal eine positive Wendung.
Genau, also wir haben von den Amerikanern haben wir richtig schön konsumieren
Das
gelernt.
stimmt, ja. American Way of Life, da ist das eigentlich alles vollkommen unproblematisch, ne?
So, Stichwort Kulturindustrie, du hast uns ja dann gleich auch wieder was mitgebracht, aber Pfaller sagt, die Amis haben uns gezeigt, wie wir ordentlich konsumieren und dabei Spaß haben
Ja.
und das scheint zu kippen.
Warum
Also,
funktioniert das denn jetzt
warum
nicht bei uns
funktioniert das nicht
Europäern?
mehr?
Sind wir
Ja,
dazu zerknirscht, zu zynisch,
ja.
ne?
Was ist
Zu
eigentlich los,
kritisch,
ne?
zu
Weil
rigide.
jemand, der noch raucht, muss sich einiges anhören. Dann begründet er das auch selber so, ja, ich weiß, es ist schlecht, aber ich rauche trotzdem noch und ich fühle mich auch schlecht dabei und so weiter. Konsum, das meint Pfaller, nimmt so nimmt eine andere Richtung, nämlich man hat eigentlich mehr Lust auf Askese, ja, und man gesteht sich gar nicht mehr diesen Spaß am Konsum zu, der aber was Gutes sein könnte. So.
Ja, aber du kannst mir jetzt ja nicht erzählen, dass es eine aktuelle Gesellschaftsanalyse wäre, also westlicher Zivilisation, dass wir jetzt den Amerikanern hinterherhinken würden in unserem Konsumverhalten.
Nee, ganz sicher nicht. Also was, und das ist ja eben auch, aber wir müssen das, ist vielleicht direkt zu klären, ob wir das konsequent überhaupt durchhalten können, den Konsum von dem materiellen von der materiellen Grundlage loszulösen.
Ah,
Also
okay.
Abfall entsteht immer und wir konsumieren zu viel und
Die
die
Wegwerfgesellschaft.
Chinesen sowieso, ganz genau, die Meere sind voller Plastik, ja, also immer weniger Fische, immer mehr Plastik, weil wir die Fische ja auch essen und so weiter.
Ja, und dann denk an den Massentourismus, ne? Das ist ja auch alles Konsum.
Genau. Und das heißt, da zeigt Konsum so die hässliche Fratze, nämlich wir zerstören letztlich uns selber, ne? Und
Ja, und
unsere
wir zeigen
Lebensgrundlage.
uns immer mehr, also auf der biologischen Ebene erweisen wir uns immer mehr eigentlich als Parasiten, ne?
Ja.
Unseres Planetens.
Parasiten unseres Planeten, genau. Wir sind das Virus.
Genau.
Naja, und dann ist aber die Frage, da das passiert sowieso und dann gibt es, keine Ahnung, ist auch wieder sowas von Bason Brock zum Beispiel, ne? Luxus ist eigentlich viel nachhaltiger als irgendwie der gelebte nachhaltige Konsum,
Ah ja.
weil man kauft dann nur dieses eine goldene Paar Essstäbchen, das hat
Ja.
man für immer, ne?
Ja, diese Geschichte von Brock, ne? Der kauft sich dieses eine goldene Pärchen und mit dem macht er dann alles, ne?
Genau. Und der Oldtimer,
Anstatt was? Anstatt sich hunderte von diesen holzbillig
genau,
einmal Essstäbchen zu nehmen, die man dann alle wegschmeißen müsste,
die man
ne?
sowieso wegschmeißt.
Ja.
Naja, und darin liegt in dem Luxusproblem, ne? Also liegt ja gleichzeitig noch eine ganz andere Frage. Und welche, das gucken wir uns auch gleich an.
Also wenn ich das richtig raushöre, hast du dich jetzt ein bisschen in die Sackgasse gefahren.
Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal den Pfaller kontrastieren, glaube ich. Und zwar mit einer.
Ja, nee, aber du hast mir noch nicht genug erklärt, was jetzt Fallers Punkt eigentlich ist.
Der Punkt bei Pfaller ist ein psychoanalytischer, nämlich,
Aha.
dass wir nie so ganz direkt genießen können. Ja? Oder beziehungsweise
Aha.
diese Tendenz, dass wir das nicht mehr können, die macht er aus. Es gibt immer, das ist sein Stichwort, mit dem ist er berühmt geworden, so heißt er auch, glaube ich, ein Buch, oder was heißt berühmt, also damit hat er, ne, sich etabliert. Interpassivität, so heißt auch dieses Buch, Studien über delegiertes Genießen oder so. Und die Interpassivität besagt eben, dass und das ist jetzt wieder auch schon etwas, was wir mal setzen. Ne? Konsum hat ganz viel, also hat vielleicht viel mehr etwas mit Vergnügen und mit Spaß und mit Genuss zu tun, als jetzt mit dem materiellen Akt des Konsumierens. Ne? Wenn, also da wäre, weil bei Konsum sprechen wir nicht von, wir müssen irgendwie uns biologische Masse einverleiben oder so, sondern
Nee, natürlich, ja.
Das ist was Ideelles. Ne? Auch wenn man teilweise ein Produkt dafür erwerben muss oder so. Aber eben nicht immer.
Ja.
Und das Standardbeispiel von diesem Delegierten genießen ist, ich gucke eine Sitcom und da wird schon für mich gelacht.
Ne? Ah ja.
Ich empfinde dieselbe Befriedigung dabei, muss aber selber nicht mehr lachen.
Und deswegen bist du dann passiv?
Genau, ich bin also in meinem Genuss passiv und habe das Genießen delegiert. Also ich genieße nicht mehr aktiv, sondern ich genieße das dort in meinem Namen.
Okay, und jetzt kommt aber noch eins drauf. Inter, zwischen, also die Menschen bringen sich gegenseitig in diese Passivität, befördern sich gegenseitig da hinein?
Ja, so ungefähr.
Also auf jeden Fall wird ja, sage ich mal, in der Werbung der Genuss schon immer antizipiert, ne? Und auch vorgespielt und vorgemacht, ne?
Genau.
Und in Teilen ja eben auch schon verbraucht.
Der Genuss wird verbraucht.
Ja, also ja. Es wird ja wirklich schon konsumiert in der Werbung, ne? Es wird ja im Grunde vorgemacht.
Genau, es wird vorgemacht und zwar nicht, was wir genießen sollen, sondern wie wir genießen sollen.
Ja.
Das ist so ein Punkt von Žižek, ne? Also auch Filme, die zeigen uns nicht, was wir genießen sollen, sondern wie wir genießen sollen.
Ja.
Indem uns
und da wird es eben dann ideologisch, ne?
Da wird es ideologisch.
Wie, ne?
So, und jetzt ist das aber der Trick bei Pfaller, ist auch so ein bisschen dieses fiktive andere Subjekt, das was uns
fiktive,
ja, was uns so Sex spielt eine Rolle,
ja.
Was uns da diesen Genuss vorlebt in reinst Form, ja,
ja,
und wir genießen quasi schon den Anblick dessen und wollen dem nacheifern,
ja.
Das ist in der Werbung und im Film ist das ganz ausschließlich fiktiv,
ja.
Aber er sagt, wir sind gesellschaftlich, genießen wir alle ein bisschen so. Wir geben jeweils in den Augen des anderen so ein bisschen was von dieser Fiktion ab, sodass er dann sagen kann, ach, der hatte auch Spaß hier oder so, ne? Also man steht dann da zum Beispiel gestern in Köln am Aachener Weiher und es läuft ein Techno-Beat und so weiter und man weiß vielleicht irgendwann gar nicht mehr so richtig genau, was man da macht, aber ne, also es ist ein dieses geteilte und sich gegenseitige Versichern.
Ja, okay.
Zum Beispiel auch im Glauben, in der Religion, also keiner glaubt wirklich an Gott.
Jetzt ne? springst du aber ja
nur. Man kann da nur dran zweifeln.
Ja, okay.
Ja, weil auch da geht es ja um Genuss, ne? Und in gewisser Weise um
um Genuss, ja, okay.
Ja, also
steile These.
Die Messe wird gefeiert, ja. Also es geht darum, dass man konsumiert auch den Leib Christi, jetzt bei den Christen, ne? Also es geht um die Einverleibung, es geht um die Teilhabe an der göttlichen Glückseligkeit und so weiter.
Ja.
Und das Ganze ist aber eine Fiktion.
Mhm.
Das heißt, wirklich genießbar wird die nur dadurch, dass wir wahrnehmen, wie andere, also dass wir denken, na, der andere, der glaubt ja wirklich da dran, dann wird da schon was dran sein. Ne?
Ah, okay.
Sich wirklich
also rational
festnageln.
Okay. Wenn ich dich richtig verstehe, dann erfahre ich, also mein Genusserlebnis erfahre ich durch den anderen.
Genau, es ist durch den anderen vermittelt und zwar durch irgendwie eine idealisierte Version des anderen in Bezug auf dessen Genussfähigkeit.
Okay.
Und so delegieren wir genießen.
Ja, und das macht natürlich sehr viel Sinn oder scheint aktuell doch, wenn man heute sich in Massengesellschaften bewegt eben, ne, wo das Individuum ja immer eigentlich sich in der Unterzahl sieht und immer von dem breiteren Strom mitgezogen werden kann, wo die Libido und der Spaßfaktor einfach immer viel, viel größer wirkt, als er je sein kann im Einzelnen, ne?
So.
Okay.
Und jetzt gibt es ein entscheidendes Problem, das ist auch die Überleitung zu deinen Zitaten.
Aha.
Diese Art des Genusses, die ist letztlich, die muss in der Askese münden.
Aha, okay.
Weil das ist eine einzige Versagung. Zu dem, was man wirklich begehrt, und was das ist, lassen wir jetzt mal offen, kann es gar nicht mehr kommen. Wir sind nur noch in diesen vermittelnden Pseudobefriedigungen gefangen.
Okay,
ja?
Okay.
So, Kulturphilosophie, Vorhang auf. Kulturindustrie, Vorhang auf.
Ja, bitte. Kulturindustrie, bitte.
Was hast du denn mitgebracht?
Ja, ich habe die Staubsaugvertreter mitgebracht, wie sie mal sehr pointiert ein Journalist nannte. Und also es sind Max Horkheimer und Theodor Adorno, die 1944 im Exil in den Staaten das Buch Die Dialektik der Aufklärung geschrieben haben. Meines Erachtens eigentlich das wichtigste philosophische Buch im 20. Jahrhundert, aber ich habe auch lange nicht alles gelesen. ja, und da gibt es dieses ganz berühmte Kapitel, die Kulturindustrie, Und die Kulturindustrie ist halt eben ein Prinzip, das die beiden erörtern oder aufspüren im Grunde, seismografieren, ne? Und zwar eine ja, geplante Kultur, also eine Kultur, die von oben herab, also staatlich verordnet wird und instrumentell verwendet und aufgebaut wird.
Ja, und Kultur, die endgültig, also nicht nur staatlich verordnet, das kann auch sein, aber wir haben es ja dann in den USA zum Beispiel vor allem mit privatwirtschaftlicher
ja.
Kultur zu tun, aber die wird Industrie, also sie wird Ware, Kultur ist Ware.
Genau,
letztlich, ja.
Genau. Und auch die ganzen großen Ideale, die dann angepriesen werden, sowas wie Freiheit oder so, das sehen dann Adorno und so. Ja, also wenn Freiheit, dann in Warenform, ne? Also dann wird sie dir verscherbelt.
Ja.
In irgendeiner Weise, ne?
Ja, du kannst wählen aus all diesen Produkten,
ja.
Aber wenn du nicht
es werden kaufst, immer Produkte sein und du wirst immer in der Kulturindustrie bleiben. Also es ist ein totales System und es gibt auch kein Außerhalb im Grunde.
Nennen wir das doch direkt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, der berühmte
Ausdruck von Adorno. Ja, das ist dann die berühmte, verschriftlichte Sackgassenexistenz unserer Zeit, die Adorno dann in den Minima Moralia so beschreibt.
Ja, und jetzt hier, es ist erschreckend, also 60 Jahre später, ich meine, Adorno hat ja noch weiter gewirkt, aber 44 die Dialektik der Aufklärung, 60 Jahre später sagt einer wie Robert Pfaller,
ja.
Es ist nicht besser geworden. Wir sind immer noch tief in dieser Sackgasse.
Mhm.
Aber jetzt doch erstmal die Zitate. Es geht ums Thema Konsum.
Also um reinzukommen, gebe ich vielleicht einfach mal das Eingangszitat. Also das Ganze beginnt mit einer steilen These, die lautet: Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit.
Mhm.
Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Es ist ein totalitäres System und es zeichnet sich dadurch aus, der gemeinsame Nenner, den hatten wir schon genannt, es ist warenförmig, ja?
Ja, wir hatten ihn gemeinsam genannt.
Genau. Natürlich wird aber die ganze Zeit vorgespiegelt, dass wir jetzt was ganz, ganz Neues hier wieder hätten, was ganz Ausgefallenes, eine unglaublich verrückte Geschichte oder so, eines Liebespärchen oder was auch immer, ja? Aber im Grunde sind es immer die gleichen Formen, mit denen gearbeitet wird, immer die gleichen, immer der gleiche Betrug, der am
industriell
Konsumenten
gefertigt wird letztlich.
Industriell gefertigt wird, so, ne? Und wir wollten jetzt aber ja auch ein bisschen mal auf die Wirkungsweise und die Arten von Konsum hinschauen, ne? Und da gibt es eine berühmte Stelle, die ich hier gerade suche. Gelacht wird darüber, dass es nichts zu lachen gibt. Also, Jakob, du hast ja gerade das Beispiel gebracht, ne? Dass die anderen dann schon mal für mich lachen, ne? Und dass die künstlich dann immer eingeblendet werden, die Lacher. Allemal begleitet Lachen, das Versöhnte wie das Schreckliche, den Augenblick, da eine Furcht vergeht. Es zeigt Befreiung an, sei es aus leiblicher Gefahr, sei es aus den Fängen der Logik. Das versöhnte Lachen ertönt als Echo des Entronnenseins aus der Macht, das Schlechte bewältigt die Furcht, indem es zu den Instanzen überläuft, die zu fürchten sind. Es ist das Echo der Macht als Unentrinnbarer. Fun ist ein Stahlbad.
Kann man das nochmal? Es ist ein Echo der Macht als Unentrinnbarer.
So. Die Vergnügungsindustrie verordnet es, also Fun ist ein Stahlbad, die Vergnügungsindustrie verordnet es unablässig. Lachen in ihr wird zum Instrument des Betrugs am Glück. Das erste reicht das.
So, also da ist einiges jetzt natürlich wieder mal drin. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall, lies den letzten Satz nochmal vor, da haben wir diesen Versagungsmechanismus. Also dadurch, dass unser Genuss quasi ausgelagert wird, zum Beispiel auch an kulturindustrielle Produkte und Chimären und Fiktionen, wird uns ständig etwas vorenthalten, was aber gleichzeitig das ist, was wir ersehnen und was uns immer wieder auch ins Kino hineintreibt, aber heute eben noch in alle möglichen anderen Dinge hineintreibt, zum Beispiel zur Schönheits-OP oder was auch immer der Pfaller da aufzählt. Ne?
Ja.
Den letzten Satz nochmal davor.
Lachen in ihr wird zum Instrument des Betrugs am Glück.
Also,
ne? Also Lachen ist instrumentalisiert, damit wir uns immer eigentlich um das Glück betrügen, was uns da vorgespiegelt wird.
Das heißt, Konsum ist, man kann es nicht das, was glücklich machen kann, ja?
Nee, keineswegs.
Glück, das finde ich immer wieder so schön, auch bei Adorno, ne? Wie dann das fast als metaphysische Größe nochmal so durchscheint und dann kommt immer so ein Satz wie Fun ist ein Stahlbart, ne? Also wo man weiß, mit Glück hat diese Welt nichts mehr zu tun
für
ihn.
Genau. Ja, aber Fun ist ja dann auch nochmal wirklich, dann bedient man sich dann des Vokabulars des Feindes im Grunde, ja, ne?
Ja, so ist es, ne?
Und,
das ist wirklich fast eine Kriegsrhetorik.
Ja, so ist es, ne? Nee, aber das kommt wirklich auch da ein bisschen manchmal so daher. Es hat so was Militantes, ne? Also wie die so aufschlagen, diese kurzen Sätze dann aphoristisch, ne? Das ist eigentlich eben wirklich wie so eine Kriegserklärung.
Ja.
Fun ist ein Stahlbad und Stahlbad, damit ist ja eben auch eigentlich alles bezeichnet. Ne? Also das
Was
überzieht einen im Grunde wie eine Lähmung, eine Betäubung. Ne? Also es legt sich über dich und das friert ein. Ne? Also
ein Stahlbad ist ja auch aus dem Schützengraben, oder? Oder wie
woher kommt das? Nee, ich glaube, das ist in Kurorten gibt es sowas, wo die Menschen dann da reingehen, um ihren Körper so zu reinigen und zu heilen. Aber schaust du vielleicht gerade
mal nach. Endlich mal nichts mehr zu spüren, ne?
Ja,
so, genau. Bei Lachen und Weinen wird auch mal live gegoogelt. Stahlbad.
Ich glaube, das ist eine Art von Therapieform im Grunde für den Körper.
Ah, du hast recht. Aber also es ist beides. Bei Adorno können wir davon ausgehen, dass er alle Bedeutungen mit einzieht. Als figurativer Begriff eine Kur zur Abhärtung.
So, Abhärtung, das ist ja wohl das Stichwort.
Und eben auch ganz im Wortsinne die Schmelze bei der Erzeugung von Stahl und in einer Kur- und Badeanstalt, wie du sagst, man kann eine Kur- oder Badeanstalt, die über eisenhaltiges Heilwasser verfügt, Stahlbad nennen. Also, Nein. Es geht um Abhärtung.
Ja, aber das ist es, ne? Also, weil die Affekte werden dabei eingefroren, du wirst abgehärtet, du wirst im Grunde
hart und taub gemacht.
Ja, genau.
Ja. Aber Bruno, bei Fun, wenn der Beat droppt, wenn die Musik aus ist,
ja,
wenn man richtig schön einen drin hat oder vielleicht noch eine Nase gezogen oder so,
ja.
Wie der Pfaller schreibt, das hat doch alles Spaß gemacht da in den 80ern, in den 60ern, 70ern, 80ern in den USA, dann fühlt man sich doch mal, dann ist man doch mal bei sich, dann ist man doch mal lebendig, dann kann man doch mal alles vergessen, dann kann man endlich einfach mal Spaß haben jetzt aber auch mal. Du willst mir doch nicht sagen, dass es da jetzt um Betäubung und Abhärtung geht.
Ja, also ich habe das ja selber alles viel auch gemacht und so und will das ja auch nicht prinzipiell wie so ein Adorno verneinen und sagen, dass jetzt irgendwie alles scheiße ist und bis in alle Ewigkeit auch alles scheiße ist.
Endlich mal mit allen Leuten, nicht nur mit den eigenen Freunden, sondern allen, die dabei sind, mal so einmal so, weißt du, schunkeln oder FC brüllen oder so. Ein Lebensgefühl konsumieren.
Ja, exakt, ne? Also das ist halt, man es ist eher oft dann auch in der Vorstellung eher.
Ja, was Adorno sagt, ist doch der das muss man ja mal so aussprechen, wo es dem Namen nach und der sozusagen dem Ticket, was man erwirbt nach und der sozialen Übereinkunft nach um Spaß und Genuss geht.
Ja.
Da ist es nicht nur so, dass man das nicht genießt, sondern dass man darunter leidet.
Ne? Ja, aber auf so eine ganz subtile Art und Weise. Deswegen, das wäre dann auch eher immer im Nachhinein wahrscheinlich erst zu registrieren und gar nicht dann in der Situation selbst. Ne? Also dann Spaßbremse in der Situation zu spielen, hat dann irgendwie auch nicht so Sinn. Ich finde, das ist dann sowas, was man erkennen muss einfach.
Mhm.
Ne, dass das da drin liegt, also zum Beispiel die Tristesse und die Leere, die sich dann einstellt.
Mhm.
Also auf Konsum folgt Leere, weil Konsum dauerhaft nicht möglich ist. Ne? Also er führt einfach in diese Situation und er macht dich aber im Grunde auch ärmer. Ne?
Mhm.
Das ist ja das, was damit auch gemeint ist. Also
menschlich ärmer, emotional ärmer.
Genau, du wirst immer auch ein bisschen ausgeraubt, weil du dich ja auch immer ein bisschen dabei verausgabst. Ne?
Mhm.
Wobei der Faller ja, jetzt hat er letztens auch im aktuellen Philosophie-Magazin auch ein ganz gutes Interview gegeben, fand ich, wo er sagt, ja, das ist ja eben das Problem, nämlich die Art und Weise, wie wir konsumieren. Wir konsumieren in keinster Weise verschwenderisch, sondern wir wollen uns dabei immer erhalten und arbeiten eigentlich mit so einem Sicherheitsdenken oder gehen mit so einem Sicherheitsdenken daran. Ne?
Ich hab's also, hier gerade, es ist nur ganz kurz. Wir wissen zwar, dass wir sterben müssen, aber in unserem Verhalten tun wir so, als wäre es anders. Gerade jedoch, weil wir in unserem Verhalten den Tod nicht wahrhaben wollen, sind wir eigentümlich furchtsam und neigen zur Vermeidung jeglichen Risikos. Wir wollen nämlich unsere vermeintliche Unsterblichkeit nicht gefährden. Damit aber erreichen wir letztlich genau das, was wir vermeiden wollten. Wir töten das Leben ab, samt all unserer Leidenschaft und Leistungsfähigkeit.
So, ne?
Das ist doch jetzt wieder ein Plädoyer für den Exzess.
Ja, genau. Das ist ein Plädoyer dafür, dass wir dann wenigstens, wenn wir es machen, dann auch mal richtig auf die Kacke hauen, ne?
Ja.
Und was in die Waagschale einfach werfen, ne? Nämlich sowas wie das Leben selbst. Also, dass man, also da, ich glaube, davor kam dieses Zitat von Freud, ne? Mhm. Da sagt er ja, so ein amerikanischer Flirt, der bleibt ja einfach komplett unverfänglich und kalt, ne? Mhm. Weil, warum? Weil nichts aufs Spiel gesetzt wird, ne? Man muss das Leben selbst aufs Spiel setzen, mhm, damit überhaupt das Vergnügen sich einstellen kann und ein echter Rausch entsteht. Ne? Also der auch, Rausch, ja, Entschuldigung, der Rausch ist eigentlich eine Art von Todesnähe. Ne?
Mhm, mhm.
Also das steckt also auch in diesem Libido-Prinzip eigentlich drin. Ne? Ja. Also sowas, ja, wie Selbstaufhebung, Selbstzerstörung, Thanatos, ne?
Ja,
der ist dann natürlich am Werk.
Ja, denken wir an Nietzsche, ne? Apollinisch-Dionysisch.
Und ja,
das so. Dionysische wollen wir heute, wenn es denn so ist, ich weiß es ja nicht, vielleicht sind wir auch nur asketisch, weil wir dann immer denken, wir müssen noch zurück an unsere Bücher oder so. Und
ja,
in Wahrheit ist diese Feierwut, also diese, ja, Vergnügungswut, wenn man das Gefühl hat, es gibt diesen Imperativ, genieße doch jetzt endlich mal, ja, entspann, ja, dich doch endlich mal, ne?
Ja,
was ja auf Befehl immer besonders gut funktioniert.
wenn dem so eine Vergnügungswut dann entgegengesetzt wird, also dass man das quasi affirmativ annimmt und sagt, ja, alles klar, dann reißen wir jetzt hier mal richtig die Hütte ab oder so.
Ja.
Vielleicht ist das ja auch gesünder, keine,
ja,
Ahnung.
Ja.
Was wollte ich eigentlich sagen?
Ja, aber heute ist es alles eigentlich dann schon in Bahnen gelenkt und es ist halt längst antizipiert von der Gesellschaft, ne? Also Marcuse hat so einen Begriff damals entwickelt, repressive Toleranz.
Mhm.
Also der sieht eigentlich sowas, das ist dann eine marxistische linksintellektuelle Kritik an den Regierenden, ne? Also egal, was ihr euch da unten ausdenkt in euren Subkulturen und was ihr da für revolutionäre Prinzipien irgendwie ans Laufen bringt, mhm, ihr könnt das alles machen, ja?
Mhm.
Wir haben hier nämlich einen neuen Spielplatz für euch, da könnt ihr euch austoben, genau, mit, ja, euren kleinen Revolutionen und so.
Wir haben hier ein neues Stadion gebaut.
Genau, da könnt ihr Spaß haben.
Ja.
Also das heißt, jegliche Kritik am System wird vorweg eingeebnet und antizipiert und dadurch neutralisiert.
Mhm.
Ne?
Das ist natürlich auch wieder Adorno. Jetzt wollte ich nur noch gerade sagen, genau, apollinisch und dionysisch. Also es gibt das eine dann, wenn man wirklich einen Genuss will, nicht ohne das andere. Ja,
ja.
Der Genuss, genau, das ist ein alter Hut, muss diesen gefährlichen Kern haben.
Ja.
Alles, was wir wirklich genießen, hat etwas Gefährliches. Und wenn wir dann natürlich anfangen, zum Beispiel, ja, Gesundheit über alles zu fetischisieren, das ist Pfallers Punkt, dann kann dann sowieso nicht begründet werden, warum ich aber doch gerne rauche oder warum,
ja,
ich doch gerne mal saufe oder warum ich doch gerne mal, weiß ich nicht, auch exzessiv Sport mache oder was auch immer.
Es gibt den berühmten
Jetzt Pferd. Ist bei der Fußball-WM gerade eben, bevor wir angefangen haben, einer zusammengebrochen und musste wiederbelebt, mhm, werden, ist vielleicht tot. Ja? Also,
mhm,
dann, das ist natürlich insofern. Naja, und bei Freud geht's weiter. Es gibt keinen Eros ohne Thanatos. Also diese,
genau,
beiden Prinzipien
sind. Genau. Bei Freud ist es ganz klar, dass sie auch niemals alleine, sondern immer im Verbund auftreten. Ne?
Mhm.
Also für die abendländische Intelligenz ist es irgendwie auch, glaube ich, so eine ewige Gewissheit. Also ich denke da jetzt gerade an so einen berühmten Vers von Platen, August von Platen, Dichter im 19. Jahrhundert, in der Zeit so von Heine, so also 40er, 30er,
genau,
junges Deutschland.
Genau in der Zeit von
Heine, ne? Genau in der Zeit. wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben.
So.
So, ne? Also da steckt das eben drin. Also wir wollen die Schönheit eigentlich umarmen, aber darin blickt uns auch schon der Tod an, ne? Das auf die Spitze getrieben ist das dann bei Baudelaire eigentlich erst. Aber
und das haben das wir verlernt.
Haben wir verlernt. Also wir könnten sagen, da haben wir sowas wie eine Dekadenz, in der Moderne haben wir, ja, sowas wie eine Dekadenz der Tiefe. Ja, also,
ja,
da,
mm-hmm,
berauschen wir uns an dem Umstand, dass der Tod nahe ist. Ne? Denk, ja, mal an Aschenbach und solche Leute, diese Künstlertypen. Ja,
in der,
ne,
in der Romantik.
Genau, das sind alles die romantischen Künstler, die spätromantischen Künstler, Wagner, ja, und so. Also
Fleiß,
da
fressen die sich auf. Die
genau, genau. Und heute ist das so eine Dekadenz der Fläche. Ne? Also das ist einfach alles abgesichert, mhm, da kann dir nichts passieren. Und
ja, eine asketischere Dekadenz, ja.
Ja.
Das ist so, ja.
Ja.
Also Dekadenz geht immer auch mit Taubheit einher und dann muss es, dann werden auch die Exzesse, die noch stattfinden, plötzlich leerer,
mhm,
weil die mit wahrer Gefahr oder Genuss nichts mehr zu tun haben, sondern die sind dann nur noch reine Selbstzerstörung. Ne? Also
ja,
das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied. Das meint ja auch immer Adorno. Eine Seite oder eine halbe Seite weiter von deinem Zitat sagt er, Kulturindustrie ist schamlos und prüde.
Mhm.
Nee, Entschuldigung, ist pornografisch und prüde.
Ja. Kunst ist asketisch und schamlos.
So ist es, ja.
Also wir haben in der Kulturindustrie wird uns ganz viel immer ausgestellt, auch der Exzess, ja. Wenn wir den aber affirmieren, dann ist es eigentlich eine stumpfe, betäubende Selbstzerstörung, ja. Wohingegen die Möglichkeit, was er jetzt in der Kunst sagt, sagen wir mal, was das wahre Glück wäre oder so, Adorno ist ja für diese Art des Exzesses dann durchaus offen.
Ja.
Das ist ja auch zutiefst menschlich, das brauchen wir, aber sich wirklich mal hingeben im Geschlechtsverkehr oder auch mal auch mit all dem, worunter man leidet oder so.
Ja, also da machst du was auf, weil da können wir noch einen Schritt tiefer gehen, wenn du willst, in die Dialektik der Aufklärung. Also in den ersten Kapiteln.
Guck mal, in 30 Sekunden bimmelt's hier.
Ach, scheiße.
Ja. Wir haben jetzt über Konsum gesprochen.
Oh Mann, ey, ich wollte noch so viel mehr sagen.
Gib uns doch aber noch kurz zum Schluss diesen zweiten Einzeiler, den du auch noch vorlesen wolltest.
Ja. Ja, vergnügt sein heißt einverstanden sein.
Vergnügt sein heißt einverstanden sein. Da tut sich jetzt eine politische Dimension auf, aber vielleicht denken wir einfach mal darüber nach.
Vergnügen heißt allemal nicht daran denken müssen, das Leiden vergessen, noch wo es gezeigt wird. Ohnmacht liegt ihm zugrunde.
So, es bimmelt hier ganz leise.
Ah ja.
Ja, Bruno, Nachspielzeit, resümiere, kommt zum Schluss. Ich gucke, ob ich auch noch was zu sagen habe.
Ja, ich würde noch mal es wagen, einen Schritt, wie gesagt, tiefer in die Dialektik der Aufklärung hinabzusteigen. Und zwar, der erste
Exkurs. Also auch, dass du nicht stolperst und ganz runterfällst.
Ja, ich pass auf. Der erste ist tatsächlich gefährlich in dem Fall. Der erste Exkurs über Odysseus und die Odyssee, ja? Über dieses, über Aufklärung oder Mythos, ne? Da wird ja Odysseus vorgestellt als der Prototyp des bürgerlichen Subjekts, ja? Also als das moderne Individuum per se. Und da gibt es diese eine Episode, wo Odysseus an den Sirenen vorbeifahren muss.
Ja.
Und die Adorno und Horkheimer spekulieren jetzt einfach, ja, und interpretieren also in diese Szene hinein, was sich darin nicht alles lesen lässt, wie wir hier eigentlich schon das Konterfei der modernen Gesellschaft in Odysseus sehen. So.
Wir sind alle Odysseus am Mast.
Genau, wir sind alle Odysseus am Mast. Mhm. Und Odysseus' List besteht ja eben darin, er weiß von Circe hat es ihm gesteckt, du wirst bei den Sirenen vorbeikommen.
Nachdem er Circe gesteckt hatte, ne?
Genau. Du wirst bei den Sirenen vorbeikommen und auf ihren Inseln liegen Skelette und tote Männer, nämlich in Acht. Und keiner kann ihrem Gesang widerstehen. Odysseus weiß also, dass er da dem vollkommen unterlegen sein wird und dass er da eine Niederlage einfahren wird. Was macht er? Er antizipiert seine Niederlage. Er sieht sich schon als den Verfallenen und versucht sich dann diesen Verfallenen, dem wiederum zu bemächtigen, indem er sich von seinen Männern an den Mast fesseln lässt, sich Wachs, den anderen Männern Wachs in die Ohren steckt, damit sie den Gesang der Sirenen nicht hören kann. Mhm. Er selbst setzt sich dem aber aus. Aber seine Befehle erreichen natürlich nicht seine Männer und er wird nicht losgebunden werden, weil er trichtert ihn ein, bindet mich auf gar keinen Fall los. Ne? Aber sie können ihn sowieso nicht hören.
Ja.
Das heißt, er hört die Sirenen, er hört diesen unwiderstehlichen, unendlich verführerischen Gesang. Mhm. Ja? Und das sei eben genau das Bild eigentlich dann für das moderne Individuum, das nur noch, also an dem absoluten Glück, an der absoluten Stillung und Befriedigung aller Sehnsucht vorbeifahren kann und in einem gefesselten Zustand sich befindet. Ne? Also was.
Aber ist natürlich bekloppt, dass Sie das so deuten, weil man könnte ja auch sagen, der fährt er ja eben nicht am echten Glück vorbei, sondern da haben wir ja die Situation einfach ins Extreme übertrieben, dass Odysseus nicht den Sirenen erliegen würde, sondern er würde an seinem eigenen Begehren zugrunde gehen.
Mhm.
Ne? Man könnte ja auch sagen, das ist eine Riesenblendgranate, in die er da springt, die Ja, also so wie jemand, der permanent ins Kino geht und dort kriegt er all diese begehrenswerten Menschen vorgeführt, darf aber nie, also es kommt nie zu dem, ja, was man eigentlich ersehnt, der Akt selber wird nie gezeigt.
Genau das, so das ist es. Ne? Ja. Aber also da ist es sozusagen, da ist seine Spur, ist dort angelegt, ne? Das ist sein Ursprung. Also ich zitiere nochmal, die Sirenen haben das ihre, aber es ist in der bürgerlichen Urgeschichte schon neutralisiert zur Sehnsucht dessen, der vorüberfährt. Denn das Recht der mythischen Figuren als das des Stärkeren, also jeder Mythos, ne, also ob das jetzt der Polyphem ist, die Sirenen oder ob der bei den Lotophagen ist, die fordern alle ihren Tribut. Ne? Mhm. Also man muss sich das sowieso Rechtsverträge vorstellen, sagen dann Adorno und Horkheimer. Also egal, wie du hier durchkommst, irgendwie musst du bezahlen, mein Lieber. Ne? Mhm. Überleg dir was. Und das heißt, überlegt sich immer was, deswegen entschlüpft er immer durch die Lücken des Vertrags. Ne? So, denn das Recht der mythischen Figuren als das des Stärkeren lebt bloß von der Unerfüllbarkeit ihrer Satzung. Geschieht dieser Genüge, so ist es um die Mythen bis zur fernsten Nachfolge geschehen. Seit der glücklich missglückten Begegnung des Odysseus mit den Sirenen sind alle Lieder erkrankt und die gesamte abendländische Musik laboriert an dem Widersinn von Gesang in der Zivilisation, der doch zugleich wieder die bewegende Kraft aller Kunstmusik abgibt. Mhm. Ne, also in diesem dialektischen Spiel eigentlich, also das Gesang, nämlich das, was er eigentlich bedeuten würde, nämlich völlige Auflösung im Grunde. Mhm. Das heißt, würde sich über Bord schmeißen und den Sirenen in die Arme springen. Das bedeutete Tod. Mhm. Und das bedeutete das Ende und die komplette Auflösung des Subjekts. Ne? Mhm. Das heißt, nur indem ich entsage, kann ich genießen und kann ich vorüberziehen. Und nur so erhält sich auch die Sehnsucht.
Ne? Ja.
Und auch nur aus diesem Widerspruch kann Kunst entstehen, weil es niemals sozusagen zu der vollständigen Befriedigung kommt oder so, ja? Also weil es immer ein Spannungsverhältnis gibt, was aufrechterhalten wird.
Ne? Ja, und die zur Befriedigung kann es nur im echten Leben kommen, ne? Das ist ja dann auch noch so ein Widerspruch.
Ja, aber also auch, das, um das jetzt zu übertragen auf unsere Situation, wir gehen niemals den letzten Schritt in unserem Konsumverhalten, sondern, und heute ist es halt einmal stärker noch, dass wir noch viel, viel vorsichtiger sind, noch viel kleinere Schritte machen und noch viel, viel weniger im Grunde uns trauen. Ne?
Um mal wirklich unterschätzte Philosophen, das ist ein Ensemble, ist quasi so eine Gruppe von Philosophen, die nicht die Anerkennung kriegen, die sie vielleicht bekommen sollten, KIZ, ne? aus Berlin zu zitieren. Da ist immer das Motto Exzess, dafür gibt es vielleicht das Wochenende. Mhm. Und am Montag geht es wieder ins Büro.
Genau.
Und dann buckelt man wieder vor dem Chef und so weiter. Ja. Also das ist alles endgültig angehegt. Ich bin ganz bei dir. Das war jetzt aber, sollte nur das Resümee sein. Wir wollen uns einigermaßen an diese 30 Minuten halten. Ich mache auch noch kurz Resümee. Ich stimme den Staubsaugervertretern zu. Ich kaufe den Staubsauger. Mhm. Wir sind alle Odysseus am Mast. Sowohl in der existenziellen Deutung als auch in der Deutung, dass wir quasi schon in so eine gewisse impotente, nicht mehr dem gefährlichen Begehren nachgeben wollende Rolle hineingedrängt sind. Zum Thema Konsum, darüber haben wir gesprochen. Es gibt noch Exzess, aber dort, wo der konsumistisch ist, ist es ein leerer Exzess und ist eigentlich nichts anderes als Selbstzerstörung. Wahres Glück bedeutet auch, sich großer Gefahr auszusetzen. Wir sollen überall das vermeiden und Konsum als Angstvermeidung betreiben. Und das heißt, wir mit Anlauf und Körper springen wir jeden Tag lieber ins Stahlbad des Funs.
Und sind einverstanden.
Im allerschlimmsten Fall sind wir einverstanden. Das haben wir gestern schon gesagt, Bruno, wir können uns wenigstens zugutehalten, dass wir zwar dabei sind, aber nicht gut gelaunt.
Ja, ich gebe noch ein letztes, was mich auch nochmal überrascht hat, jemanden, den ich nicht so auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, Tocqueville?
Ja.
Hast du auf dem
Alexis
Schirm?
Alexis de Tocqueville habe ich irgendwann in Mainz vor 7 Jahren mal gelesen, aber der ist natürlich wichtig, also über die Demokratie in Amerika wichtig gewesen für auch schon Marx, glaube ich, Marx und Engels.
Für Marx echt, ja, tatsächlich.
Lirum Larum.
Ja, weil er hat ja auch einen kleinen Auftritt in der Dialektik der Aufklärung. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant, halt eben die Kulturindustrie ist ja eben ein System, das erst in liberalen Staatsform entstehen konnte. Ne? Mhm. Und der Zwang, der im liberalen System aufgekommen ist. Ne? Also das, die USA war ja dann der Sieger und war dann auch das System, was dann übrig geblieben ist, neben Faschismus und Stalinismus, also den beiden großen totalitären Systemen. Ne? Und vermeintlich nicht totalitär ist. Ne? Aber in welcher Weise ist es dann vielleicht doch ist, oder zumindest im Ansatz, das gibt uns hier Tocqueville so eine Idee von. Da heißt es, die Analyse, die Tocqueville vor 100 Jahren gab, hat sich mittlerweile ganz bewahrheitet. Unterm privaten Kulturmonopol lässt in der Tat, Zitat, die Tyrannei den Körper frei und geht geradewegs auf die Seele los. Der Herrscher sagt dort nicht mehr, du sollst denken wie ich oder sterben. Er sagt, es steht dir frei, nicht zu denken wie ich, dein Leben, deine Güter, alles soll dir bleiben. Aber von diesem Tage an bist du ein Fremdling unter uns.
Ja.
Also verstehst du, der dem Konformitätsdruck nicht nachgibt, der wird bestraft. Aber sozialpsychologisch. Ne?
Ja, ja, es gibt dann da viele Zwangsmechanismen, die subtilerer Art sind und da brauchst du gar nicht die
KZs.
Ausführende Gewalt mehr. Ja. Aber war das jetzt noch zum Thema Konsum? Ich würde das vielleicht lieber.
Weil wir ja, doch.
Bei unser Resümee.
Das passt ja schon, finde ich, da rein, weil ja.
Bei dem Faller, dass dieser Liberalismus, der eigentlich.
Nein, also du kleidest ja deine Identität mit deinem Konsumverhalten aus. Also
ja.
Man beschreibt sich ja heute darüber, über die Marken, die man kauft, ja, das und, Essen, und, achso, das man isst.
Dass das eben ein Teil eines neuen Herrschaftsmechanismus ist, den wir.
Genau, ja. Also dass wir da im Grunde auch einem Zwang ausgesetzt sind. Also dass wir auch. Auch konsumieren müssen, ne?
Ja, wir müssen konsumieren und damit wir umso mehr konsumieren, müssen wir das auch genießen.
Ja.
Und wir müssen dann auch einverstanden sein.
Und es gibt deswegen kein richtiges Leben im Falschen, weil es ja egal, was wir hier machen. Also wenn wir dann nicht zu H&M gehen und die Billigklamotten kaufen, um dann die Ausbeutung der dritten Welt in irgendeiner Weise zumindest vorzubeugen, dann machen wir diesen Antikonsum, ja?
Ja.
Aber der ist dann schon wieder, der schwappt dann ganz, ganz oft, schlägt er um in Lifestyle und dann hält man sich den irgendwie zugute.
Ja.
Und das andere Problem ist ja auch dann, wenn man diese Läden dann nicht unterstützt, dann kriegen diese armen Menschen, die in Bangladesch an den Nähmaschinen arbeiten, eben gar kein Geld und werden womöglich gefeuert. Ne? Also man muss dann diesen Teufelskreislauf irgendwie doch bedienen und dich doch beteiligen an der Ausbeutung der dritten Welt oder an diesem permanenten sozialen Ungleichgewicht.
Ja, ne? Aber nicht, weil ethisch etwas dafür spräche, sondern nur sozusagen, weil man in der schlechtesten aller möglichen Zwickmühlen steckt.
Ja, genau. Es ist halt wie beim Bettler, wie Nietzsche gesagt hat, egal was du machst, du kannst ihm Geld geben, du kannst es ihm nicht geben, es ist beides falsch.
Ja, ne? Ja. Und unvermeidlicherweise wird dadurch der ethische Konsum zu einem Luxusprodukt. Ne? Also das ist diese Lüge, dieses nachhaltigen Konsums, wenn du ihn dir leisten kannst, viel Spaß. Ich sage auch nicht, dass das schlechter ist.
Mm.
Ich mache das auch.
Ja.
Ja, aber ja, man kann auch mal sagen, über Klassenunterschiede, über die politische Grundlage dessen, wird meistens von den Leuten, die nachhaltigen Konsum als messianisch predigen, nicht viel nachgedacht.
Ja.
So, jetzt haben wir, dass ich dich überhaupt nicht abgewürgt bekomme, also wirklich, Bruno, sind wir über den Konsum hinaus bis zu globalen ökonomischen Zusammenhängen. Das reicht.
Okay.
Danke an Teddy, danke an Robert.
Mhm.
Danke, Bruno.
Danke, Jakob.
Danke an euch und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.